Herzlich willkommen zum Schreibflausch. In meinem Podcast lernst du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, Spiegel-Bestseller-Autorin und Online-Unternehmerin. Hallo und ahoi zur 22. Folge vom Schreibflausch. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und ja, 22, ich freue mich. Nominiert zum Buchcoach des Jahres ist der Titel. Und ich kann euch sagen, als ich diese Nominierung in meinem Postfach gefunden habe, da bin ich schier vom Glauben abgefallen. Aber wir wollen heute nicht nur über meine Nominierung sprechen, sondern eben auch, was macht denn überhaupt ein Buchcoach? Und außerdem geht mein Gruppenprogramm Schreib-WG in die nächste Runde. Also wenn du darüber mehr hören willst, dann rate ich dir, bis zum Ende der Folge durchzuhören und dann oder in die Shownotes zu schauen. Und ein kleiner Cliffhanger. Erst am Ende der Folge werde ich dir auch verraten, welchen Platz ich denn tatsächlich bekommen habe als Buchcoach. Die Folge wird prall gefüllt sein mit den Aufgaben eines Buchcoaches. Wenn dich das interessiert, das wird mich natürlich total freuen. Und ich habe hier eine lange Liste und muss bestimmt immer zwischendurch mal auf meinen Zettel schauen. So, also das war tatsächlich eine großartige Überraschung. Ich habe meinen Augen fast nicht getraut, als ich ins Mailpostfach geguckt habe. Sie sind nominiert zur Buchcoach-Wahl. Und erstmal hat mich das aus vielen Gründen tief berührt, weil die den Podcast hier länger verfolgen oder mich kennen, die wissen eben auch, dass ich eine sehr lange Krankheitsphase hatte und dass es mir überhaupt nicht gut ging, dass ich 8 Monate nicht arbeitsfähig war und dass in dieser Zeit natürlich auch gar keine Arbeit möglich war. Also mein erfolgreiches Online-Business ist da niedergelegt. Ich habe keine Mentorings gemacht oder kaum, nur ganz, ganz wenige. Und dann Mitte 24 habe ich langsam wieder so angefangen, aber auch ganz sachte und leise. Und es war überhaupt kein Gedanke von mir daran, dass mich irgendjemand zu irgendetwas nominieren könnte. Aber es ist geschehen. Und allein die Tatsache, also die hat schon mal für den ersten Taschentuchalarm gesorgt, weil mich das zutiefst berührt hat. Dazu später aber noch ein bisschen mehr. Fangen wir doch mal vorne an. Was ist denn das überhaupt für ein Wettbewerb? Und wer hat den ins Leben gerufen? Und wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ins Leben gerufen hat diesen Wettbewerb BOD, Books on Demand. Da erkläre ich euch mal kurz, was ist denn das überhaupt? BOD ist eine der wichtigsten Plattformen für Self-Publisher. On Demand heißt auf Bestellung. Und das heißt, die Bücher werden erst gedruckt, wenn sie tatsächlich bestellt wurden. Und zwar jedes einzelne. Und das hat den Vorteil, das schont natürlich diverse Ressourcen. Man muss sich weder eine Palette Bücher liefern lassen oder die unterbringen, noch muss man vorher eben in Vorleistung gehen, nur weil man eine komplette Auflage, die gedruckt wird, auch bezahlen muss. Also es gibt verschiedene Wege, wenn man jetzt nicht bei einem Verlag veröffentlicht, ein Buch in die Welt zu bringen. Das gibt bestimmt auch noch mal eine einzelne Folge, aber Books on Demand, BOD, die sitzen bei Hamburg, sind schon sehr lange am Markt, seit 1998. Und die haben vor 2 Jahren diesen Wettbewerb ins Leben gerufen. Und sie sind eine wichtige Plattform für Self-Publisher, also für Autorinnen, die im Selbstverlag veröffentlichen. Naja, und seit 2 Jahren fördern sie halt auch diesen Wettbewerb für Buchcoaches. Und in diesem Jahr, im letzten Jahr habe ich es ja eben auch krankheitsbedingt nicht mal mitbekommen, dass es das gibt. Und plötzlich landete diese Mail in meinem Postfach. Und sie sind nominiert zum Buch Coach des Jahres. Und ich kann dir sagen, dass alleine schon die Nominierung mir eine wahnsinnige Freude und einen Stolz und auch eine Dankbarkeit, weil irgendeine unbekannte Person oder vielleicht ja sogar auch mehrere haben mich da vorgeschlagen. Also das, ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Wenn du jetzt zuhörst, mein Herz geht raus an dich. Und dann ist eben so ein, wenn man nominiert ist, soll man seine Community auffordern, für einen abzustimmen. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und tatsächlich sind 84 Buchcoaches und Schreibcoaches nominiert worden. Und welchen Platz ich final bekommen habe, das erfährst du am Ende der Folge. Aber dieser ganze Prozess neben der Rührung und überhaupt der Bärrührung, dass ich nominiert wurde, dem Stolz, ist auch noch mal klar geworden, dass viele Menschen gar nicht wissen, wozu ein Buch- und Schreibcoach überhaupt nötig ist oder welche Aufgaben der macht. Und ich kann euch sagen, unter diesen 84 verschiedenen Coaches, also arbeitet niemand wie der andere oder die andere. Und das ist, es ist unmöglich, sie alle zu nennen. Und das würde auch zu ausschweifend sein, aber ich nenne euch jetzt hier mal ein paar Schwerpunkte. Also einige machen zum Beispiel vorwiegend das Lektorat und das Korrektorat. Das heißt, sie versuchen Menschen dabei zu begleiten, vor allen Dingen inhaltlich am Buch zu arbeiten, also eine sogenannte Dramaturgie zu entwickeln. Es gibt Buchcoaches, die sich auf einzelne Teile des ganzen Prozesses konzentriert haben, zum Beispiel aufs Marketing oder einen speziellen Veröffentlichungsweg dir zeigen, wenn es darum geht, zum Beispiel nur bei Amazon zu veröffentlichen. Und da hake ich an dieser Stelle gleich mal ein, nur auf Amazon zu veröffentlichen, das rate ich zum Beispiel immer ab. Aber ich möchte das hier gar nicht abwerten. Also was ich euch eigentlich vermitteln möchte, ist, dass jedes Buch seine eigenen Anforderungen hat. Es gibt Buchcoaches, die sich auch auf spezielle Genres spezialisiert haben, also die vorwiegend Krimis betreuen oder Fantasy-Bücher oder Ratgeber. Und also es lohnt sich auf jeden Fall hinzuschauen, ob denn dieser Buchcoach irgendwie zu deinen Buchplänen passt. Und es ist für mich natürlich am einfachsten, über meine Arbeit zu sprechen. Und da nehme ich heute euch mal mit in meinen Alltag. Was bedeutet es denn? Was ist denn meine Arbeit als Buchcoach? Was ist meine Expertise oder kann ich den Leuten denn mitgeben, wenn sie mit einer Idee oder mit einem Schreibwunsch zu mir kommen? Und das ist total unterschiedlich, kann ich jetzt schon sagen. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Und ich sage jetzt mal so, was bei mir schon der Unterschied ist. Also ich begleite den Buchprozess tatsächlich von der ersten Seite bis zum fertigen Buch. Bis es in einem Buchregal in einer Buchhandlung steht oder auch im Online in der Online-Welt zu kaufen ist. Aber warum kann ich das überhaupt? Also das umfasst natürlich den Schreibprozess, es umfasst den Buchsatz, den Gestaltungsprozess, die Coverentwicklung, auch das Überarbeiten, das Korrigieren. Dann, wie kommt denn das Buch überhaupt von den losen Seiten? Wie wird es zu einer Manuskriptform? Und wie wird es aus diesen 200, 300 Seiten, die vielleicht noch eine lose Word-Sammlung sind, wie wird denn daraus eben ein fertiges Manuskript? Und ein hochladbares, zu druckendes, eine Druckvorlage. Und wie kommt dann das Buch in die Läden? Und wie wird es gesehen? Und wie kann es gekauft werden? Also das sind sehr unterschiedliche Anforderungen. Und ich glaube, was bei mir passiert, ist eben, dass ich für jedes Buch erstmal schaue, was braucht dieses Buch. Ich habe euch verschiedene Bücher hier aus der Praxis mitgebracht, darunter ein sogenanntes Memoir, also eine biografische Geschichte, dann ein Ratgeber aus dem Bereich Gesundheit, ein Kochbuch und ein humorvolles Reisebuch für Nordseeliebhaber. Und ich habe die jetzt ausgewählt, weil sie einfach sehr unterschiedliche Anforderungen auch für mich als Buchcoach gestellt haben. Und genau diese Anforderung, dass ich nicht alles gleich mache, ne? Dass nicht einfach so, wir machen jetzt von A bis Z das, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten fasziniert. Die Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Dingen. Manche haben schon was geschrieben, manche noch gar nichts. Manche bringen ein fertiges Buch mit. Und aber genau zu schauen, was müssen wir denn für dieses Buch tun, das finde ich, ist ein ganz großartiges, ja, das mag ich an diesem Prozess. Und ich mag sowohl, wenn man sagt, habe ich denn einen Schwerpunkt? Ja, das sind schon ein bisschen, manchmal sind es biografische Bücher. Das ist mit Sicherheit eine Expertise von mir. Aber wenn man eben gerade ein schweres Buch bearbeitet hat, dann tut es genauso gut, danach ein humorvolles zu bearbeiten, weil immer nur schwer wäre auch für mich zu schwer oder zu schade oder wie auch immer. So, aber lass uns noch mal ein bisschen systematischer hier vorgehen. Jedes Buch bringt sozusagen seine eigene Aufgabe mit. Und das klären wir immer im Kennenlerngespräch, in den ersten Gesprächen. Und dann entwickeln wir sozusagen einen Fahrplan für dieses Buchprojekt. Also am Anfang müssen wir immer erst analysieren. Schreibst du zum Beispiel für dich oder möchtest du es veröffentlichen? Und bei all diesen Fragen gibt es immer ein Links- oder ein Rechtsabbiegen. Und selbst wenn man es veröffentlichen möchte, ist es vielleicht nur für die Familie, soll es gedruckt werden. Oder soll es in einem Verlag veröffentlicht werden? Und dann gilt es an mir überhaupt auch dich auf dem Weg in diesem Prozess dazu zu begleiten, hat es überhaupt eine Chance in der Verlagswelt? Und nein, nicht jedes Buch hat eine. Das liegt aber oft weniger daran, dass die Bücher nicht gut geschrieben sind. Dafür sorgen wir ja im Laufe des Prozesses. Aber die Verlagswelt ist ein hartes Geschäft. Und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo man eben auch entscheiden muss, will ich eigentlich so lange warten, bis dieser Prozess, der gut auch 2, 3 Jahre ins Land gehen lassen kann, will ich darauf überhaupt warten, ob ich eine Chance habe, einen der wenigen Plätze in einem Verlagsprogramm überhaupt zu bekommen. Also die warten ja nicht gerade auf uns, egal was man für ein geiles Thema hat. Und will ich überhaupt so lange warten? Oder will ich mein Glück nicht schon eher als Self-Publisherin versuchen? Dieser Weg geht bedeutend schneller. Aber ich greife schon ein bisschen voraus. Aber das zu klären, das ist eigentlich schon eine wichtige Aufgabe von mir als Buchcoach. Interessanterweise kommen sehr viele gleich mit dem Gedanken, muss veröffentlicht werden in einem Verlag. Ich kann das total verstehen. Andere, die schon was Großartiges mitbringen, die sagen vielleicht, ah nee, das ist ja wahrscheinlich noch gar nicht so gut. Aber dafür gibt es ja eben, wie gesagt, mich. Ich an dieser Stelle auch noch mal der wichtige Hinweis: Ich plädiere immer dafür, dass man schon den eigentlichen Prozess des Schreibens als wertvoll und sinnstiftend ansehen soll. Also da steckt so viel drin in einem kompletten Buchprozess. Und selbst wenn man am Ende des Tages sich gegen eine Veröffentlichung entscheidet, das passiert nämlich auch, aber das hat man dann meistens im Schreiben erfahren, warum das so ist. Aber dieser Prozess, sich darauf einzulassen, sein Thema anzuschauen und systematisch von einer Idee aus dem Kopf zu etwas zwischen zwei Buchdeckeln werden zu lassen, also das ist so viel wert, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Man lernt dabei so viel über sich. Man kann schwierige Dinge verarbeiten. Man kann lernen, ein Stück loszulassen oder auch auf das, was geschehen ist, eine vollkommen neue Perspektive einnehmen. Man entdeckt vollkommen neue und andere Talente an sich. Also ein Schreibprozess und vor allen Dingen, wenn er zu einem Buch führen soll, der birgt ja ganz viele Talente. Habe ich ein Worttalent? Habe ich ein kreatives Talent? Habe ich ein technisches Verständnis? Habe ich ein designerisches? Habe ich ein unternehmerisches? Also da steckt so viel drin. Und jetzt sagst du vielleicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das will ich ja alles gar nicht. Genau das findet man ja heraus. Und das ist das, wobei ich die Menschen begleiten darf. Also das sind nämlich all die Facetten, die ja zu dem Prozess einer Buchwerdung eben auch dazu gehören. Will man damit Geld verdienen? Oder ist es gleich zur Verarbeitung gedacht? Oder schreibe ich erstmal nur für mich? Und das sind ganz wichtige Entscheidungen. Die muss man nicht immer sofort treffen, nicht zu Beginn des Prozesses. Aber die Menschen, die zu mir kommen, die haben ja manchmal schon eine feste Vorstellung von dem, was am Ende steht. Und ich versuche dann immer ein bisschen die Pferde wieder zurückzunehmen und zu sagen, lass uns doch erstmal loslegen. Lass uns doch erstmal schauen, was wir da wecken können und wohin diese Buchreise geht, weil es ist auf jeden Fall ein Prozess. Es ist eine Prozessarbeit und darauf darf man sich einlassen. Und ich ermutige immer auch, noch nicht alle Fragen zugleich beantworten zu wollen. Also meine Hauptfrage ist immer, was soll das Buch denn für dich tun? Welche Talente sind da? Welche müssen gestärkt werden? Also was können die Autorinnen zum Beispiel lernen, selber umzusetzen und was auf gar keinen Fall? Ich nenne zum Beispiel mal die technische Seite. Bei mir landet alles. Also Menschen, die selber schon in Designbereichen unterwegs sind, die in Computerfragen fit sind, die selber auch eine große Affinität für Optik und so weiter haben. Und andere wiederum kommen, die mögen nicht mal Mails benutzen oder die haben einfach keinen Bock und keinen Zugang zur Technik. Und da fängt es schon an, lustigerweise auch zu gucken, womit kann ich denn diesen Menschen dienen und helfen. Wenn jemand im Technikbereich null Verständnis mitbringt, dann müssen wir auch unseren Vorgang auf einem ganz niedrigen Level ansetzen. Wir arbeiten nicht mit großen Schreibwork-Tools und Schreibwerkzeugen, sondern wir versuchen ganz minimalistisch in Word-Dokumenten und per Mail miteinander zu arbeiten. Ich bringe die Grundsätze dann bei. Andere wollen anders herausgefordert werden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das gleich am Anfang, wenn so technische Talente nicht gegeben sind, dann weiß ich zum Beispiel auch, wir brauchen nicht anfangen, über Buchsatz selber machen zu reden. Ne, weil der Buchsatz, das ist also ein hochkomplexes Thema und das steht dann schon mal gar nicht zur Debatte. Ich habe in all dieser Zeit genau eine Person gehabt, die den Buchsatz selber gemacht hat und die auch dieses sehr anspruchsvolle Tool InDesign selber gelernt hat. Aber Isabel Reusser ist mit ihrem Buch Meine Ex-Gebärmutter die Ausnahme. Sie hatte Bock drauf. Und sie hatte die Zeit und das Talent und hat sich gerne damit beschäftigt. Aber es ist wirklich unter den vielen Buchbegleitungen die Ausnahme. Und je nach Genre wird es nämlich sehr schnell kompliziert. Wenn ich ein reines textbasiertes Manuskript habe, dann kann man die Grundzüge des Buchsatzes auch noch sich aneignen und lernen. Das ist leichter. Aber in dem Moment, wo wir in den Ratgeberbereich wechseln, dann wird es frickeliger. Kochbuch, Ratgeber, Sachbuch. Immer wenn Bilder, Illustrationen, Tabellen, Checklisten oder sehr viel andere Elemente ins Spiel kommen, da sind Profis gefragt. Also da ist auch Frau Brosowski nicht mehr alleine am Start, sondern da hole ich meinen Kollegen ins Boot, Michael Ärmel, mit dem ich sehr, sehr viele Bücher schon zusammen gemacht habe. Und den werde ich auch in eine Folge hier mal einladen. Und dann erzählen wir euch mal, wie wir vorgehen und was wir für professionell gearbeitete Bücher denn, wie wir diesen gemeinschaftlichen Prozess vorantreiben. Welche Talente müssen gestärkt werden? Gleich am Anfang, wenn wir in den Buchprozess gehen, dann müssen wir auch in der Tat ein bisschen technisch bleiben, denn es gilt, den Prozess aus dem Kopf in den Rechner zu übertragen. Was ist eigentlich Inhalt meines Buches und wie sortiere ich diesen Inhalt? Also, das muss man sich natürlich, und wie mache ich das überhaupt im Bearbeitungsprozess? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht nur alleine eine Ordnungsstruktur habe, sondern auch die anderen daran mitarbeiten können? Idealerweise nämlich der Buchcoach, weil du musst dir vorstellen, ich begleite dich ja nicht nur durch den Prozess, du bekommst auch Feedback von mir. Wie läuft denn dieses Feedback ab? Innerhalb mit Kommentaren versehene Textdateien zur Verbesserung, zur Überarbeitung, zur Ergänzung. Das ist ja ganz wichtig, damit du auch so eine Art Wegbeschreibung bekommst, wo du stehst. Also, dass zum Beispiel Texte eben, es gibt ja nicht nur den Erstentwurf, sondern es erfolgen viele Überarbeitungs- und Korrekturschleifen. Und das heißt, aus einem Dokument werden sehr, 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 sehr viele, ich nenne das auch immer das 10.000-Teile-Puzzle. 10 und damit du dich nicht ganz schnell verfranst, und wir zum Beispiel erkennen, sag mal, in welchem Stadium sind wir denn jetzt gerade in der Bearbeitung? Sind wir in der zweiten Überarbeitung? Sind wir in der vierten? Oder sind wir schon in der finalen? Also da gibt es eigene sozusagen eigene Ordnungs- und Fertigungssysteme, sage ich jetzt mal, mit einer ganz speziellen Systematik, die dir helfen, die uns helfen, die richtigen Teile auch final in das richtige Buch zu bringen. Und damit nicht der erste Korrekturtext vielleicht da drin landet, wenn es noch 10 weitere gegeben hat. Also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Natürlich kommen auch Menschen zu mir, die sagen, ja, ich arbeite mit dem und dem Tool und so mache ich es immer. Und manchmal sind sie nicht begeistert, wenn ich sage, dieses Tool eignet sich aber nicht so gut. Sagen wir mal Google Drive oder so. Das liegt auch daran, weil man immer gleich auf einen Schlag sehen muss, was hat denn derjenige, sprich der Buchcoach, überhaupt für Kommentare geändert? Oder manchmal muss ich auch Textteile umschreiben. Da sind wir übrigens bei einem anderen Thema. Schreibe ich eigentlich auch was für die Menschen oder machen die das vorwiegend selber? Auch das ist unterschiedlich. Also in den meisten Fällen versuche ich eher den Menschen das Handwerk des Schreibens beizubringen. Also, dass sie ihr Schreiben verändern. Das ist eigentlich das bessere Ziel, kann ich euch sagen. Und wenn wir schon beim Thema Schreiben und Schreibtalente sind, sehr lustig, die meisten Menschen denken eher, sie können nicht schreiben oder sie können es nicht gut. Und ich sage euch jetzt hier mal, zu 100%, zu 100% liegt es fast nie daran, dass jemand schlecht schreibt. Der Unterschied ist, es fehlt einfach nur die Übung und das Handwerk. Und dafür ist eben auch die Buchcoachin da. Also dir das nötige Handwerkszeug für deine Texte an die Hand zu geben. Also ich nenne jetzt auch mal hier ein kleines Beispiel, dass zum Beispiel erste Sätze, Einstiege und Ausstiege aus Sätzen, dass die besonders werden, dass Dialoge reinkommen, den Schreibflow, den Schreibstil. Wie kann man Wortwiederholungen vermeiden? Wie lernt man sich anders auszudrücken? Wie bringt man Spannung hinein? Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Anteil. Viele Menschen, die wenig Schreibübung haben oder die das erste Mal zu mir kommen, die vielleicht aber auch schon was mitgebracht haben, in diesen Texten ist oft so eine Art Blick, der eher von oben ist. Das ist irgendwie ganz natürlich, aber ich muss euch damit hinbringen und euch schulen, dass wir ins Innere gehen, also dass wir mindestens 2 Etagen mental, emotional, gefühlsmäßig tiefer reingehen in diesen Schreibprozess, damit es eben nicht von oben ist, sondern die klare Botschaft, die Emotionalität, dass die tiefer wird. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe auch eines Buchcoaches, denn Schreiben ist eben auch was zutiefst Intimes. Wir werden mit sehr vielen Dämonen und Ängsten konfrontiert und da steht eine riesige Horde Schweinehunde vor der Tür, die immer flüstern, oh nein, ich kann das nicht und wer will denn das lesen und so weiter. Oder die dich auf jeden Fall davon überreden wollen, dich davon abzuhalten. Und sich so zu öffnen und schreiben bedeutet auch Hingabe und aus seinem Innersten heraus etwas zu kreieren. Und das können wir. Ich sage euch das so, ihr könnt das auch lernen, aber es ist eben ein Lernprozess. Und das, glaube ich, ist mit einer der wichtigsten Aufgaben eines Buchcoaches, dich dorthin zu führen, um diese Schubladen in deinem Inneren zu öffnen. Ich bin also sozusagen die, die dich dahin führt, die dir die Ordnung und die Struktur für dein Buch dich dahin führt, die auch deinen Weg immer so im Blick haben muss, wo stehen wir gerade, was fehlt noch, wo sind wir gerade dran. Und jeder Anteil ist übrigens der Schreibprozess, der Mindset-Prozess, daraus wird ein fertiges Buch, also der Produktions- und kreative Prozess oder der Prozess des Veröffentlichens. Das sind jeweils eigene große Bereiche. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, die alle gleich am Anfang miteinander zu vermischen, sondern wir fangen eben vorne an. Und deswegen ist eben diese Analyse, was braucht denn dein Buch, so wichtig. Und was ich feststelle ist, je tiefer man in diesen Prozess einsteigt und die Menschen sich darauf eingelassen haben, umso mehr kommen sie auch, fühlen sie sich plötzlich mit diesem Projekt auch verbunden. Umso mehr steigt auch die Kreativität und die Zuversicht und dieses, ach, irgendwie kann ich das schon, und ich komme vorne weg. Eine der größten Hürden ist natürlich, oh Gott, wie komme ich denn von Seite 1 bis zu Seite 2 oder 300? Und da spielt oft so eine Überwältigungsangst, spielt da eine große Rolle, die einen so lähmt und die oft gerade zu Beginn des Prozesses, in der ersten Zeit, in den ersten 2, 3 Monaten, die kann einen immer wieder davon vom Weg abbringen, wir richtig aus der Bahn kicken und sagen, oh, das wird ja sowieso nichts, ach du Schande, ach du Schande. Also gilt es unbedingt, diesen Prozess in viele kleine Einzelteile aufzudröseln, damit man wie bei einer Bergbesteigung von einem Basecamp zum nächsten gehen kann. Und die Frau Brosowski ist dann sozusagen, die baut dann immer die Basecamps vorher auf, die begleitet dich auf dem Weg dorthin durch Sturm, Hagel, schlechte Witterung, schlechte Nerven und so weiter. Und die empfängt dich dann liebevoll mit einem warmen Tee in deinem aufgebauten und erleuchteten Zelt und wir kuscheln uns in eine warme Decke. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Und dann machen wir uns fertig für die nächste Etappe. Und ja, so, dann, ich bin sozusagen die Staffelstabhalterin, die Mutmacherin, aber auch die liebevolle Antreiberin. Denn ein Buch ist ja zu schreiben, ist ja ein Marathon und keine Kurzstrecke. Und da kann einem zwischendurch sehr oft die Luft ausgehen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft eben die Zweifel, Ängste und die Abwehrmechanismen, ne? Man hat dann keinen Bock auf bestimmte Bestandteile. Auch das hier, schönes Thema. Ich habe keinen Bock auf Überarbeitung, ich habe keinen Bock auf dies oder das oder wie auch immer. Und das, was man gerne mag an einem Schreibprozess herauszufinden und was man nicht so gerne mag und nicht kann, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ist das schlimm, wenn ich was nicht mag? Nö, wir können ja nicht alles mögen. Lustigerweise, es gibt die Autorenschaft, die teilt sich auch immer in so Gruppen. Die einen sagen, ich mag nur den Schreibprozess oder ich mag nur das Plotten, also das Entwickeln der Geschichte. Und es gibt eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen, die hassen das Überarbeiten. Dabei ist die Textüberarbeitung eins der wichtigsten Teile. Wie ist denn das bei mir? Da ich eben für meine Kundin alle diese Teile auch anbiete. Also wenn jetzt einer sagt, Hilfe, ich mag die Überarbeitung nicht, kannst du das für mich machen? Ja, kannst du das Lektorat machen, also inhaltlich nochmal die Dramaturgie zu entwickeln. Das ist oft auch ein großer Schwerpunkt. Also erstmal mit dir herauszuarbeiten, was lassen wir denn eigentlich weg? Und welche Teile sind denn ganz existenziell für dein, essentiell für dein Buch? Auch hier ganz spannend. Und ich würde auch sagen, auch hier eins der wichtigsten Aufgaben von Buchcoaches, nämlich den Teil des Weglassens und des Herausarbeitens, was denn auf jeden Fall rein soll. Sehr, sehr spannend haben oft die Menschen, die zu mir kommen, auch als Ghostwriterin, wenn ich mit denen die Dramaturgie erarbeiten muss, ihres Buches, dann haben die Menschen aus der Ferne oft eine ganz andere Auswahl, als ich sie treffen würde. Woran liegt denn das? Weil man von eigenen Erlebnissen oft gar nicht. Die erscheinen einem so banal oder klein oder oder vielleicht auch zu intim, sodass man den Drang hat, sie nicht in ein Buch zu bringen, weil man denkt, das tut doch nicht Not oder wer will denn das wissen? Aber wenn ich eine Dramaturgie entwickle, dann muss ich eben schauen, was müssen denn die Leserinnen wissen, damit sie dir überhaupt folgen können. Damit die überhaupt wissen, was ist denn dein Umfeld. Also ich kann das für zwei Beispiele mal sagen, nämlich bei Niemand sieht den Himmel so wie du, Lorne, mein Sohn, habe ich schon oft genannt, das Beispiel. Ich wiederhole das aber gerne, wo es hier um den Verlust eines Kindes geht. Dörte hat nicht darüber geschrieben, dass ihre Familie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb wirkt und lebt. Und warum ist denn das wichtig für diese Geschichte? Naja, ganz einfach. Wenn ich weiß, jemand lebt abseits auf dem Land auf einem Bauernhof und muss drei Kinder betreuen und eins davon ist schwerst krank, dann kann ich mir als Leser einfach mehr diese Lebenswelt dieser Familie vorstellen und die ist unterschiedlich zu dem, als wenn ich in einer großen Stadt wohne, wo die Kinder, die anderen gesunden Kinder, auch alleine zur Schule gehen können. Punkt. Oder bei meinem Buch Esepata, wo eben eine Frau aus Hessen, Stefanie, mit einem Masai verheiratet ist und mit dem in einem Busch in Tansania lebt. Dann müssen wir uns immer fragen, welche Infos brauchen die Leserinnen denn, damit sie überhaupt dem folgen oder welche Fragen ploppen denn auf? Und mit Sicherheit ploppt die Frage sofort auf, was sagt denn deine Familie dazu? Oder wie funktioniert wie heiraten Maasai? Wie ist eine Maasai-Hochzeitszeremonie? Und spannenderweise haben wir darum hart diskutiert, Stefanie und ich, denn sie fand das überhaupt nicht erwähnenswert. Und ihr könnt euch vorstellen, ich fand es sehr erwähnenswert, weil ich einfach gedacht habe, hey, wie viele von uns heiraten einen Maasai? Wir wollen natürlich wissen, wie eine Hochzeitszeremonie ist und vor allen Dingen, wie ihre gewesen ist. Da seht ihr mal zwei Beispiele, was ein Lektorat, also was ein Buchcoach, wie inhaltlich gearbeitet werden muss. Und die andere Seite wie man herausarbeitet, eben was weggelassen werden muss, was aber unbedingt hilfreich ist, für die Leserinnenreise. Weglassen ist das andere. Also viele Menschen kommen natürlich zu mir und sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen oder wo ich aufhören soll. Auch das ist eine wichtige Arbeit von Buchcoaches, dich zu ermutigen, was gar nicht dem Buch dient und der Geschichte. Auch hier haben wir bei Dörte, Niemand sieht den Himmel so wie du, Lorne, mein Sohn. Wir haben zwischendurch im Schreibprozess kam auf politische Dinge, eine Impfdiskussion und so weiter. Aber das Buch hat jetzt schon 460 Seiten und wir haben ganz hart auch darum gerungen, was wir weglassen. Man kann nicht eine Diskussion über eine Impfgeschichte aufmachen, ohne dass man gründlich darauf eingeht. Und das kostet mindestens 30, 40, 50 Seiten. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Satz, den ich immer zu meinen Leuten sage: Dient es deiner Geschichte? Dient es deinem Buch? Und in dem Fall von Lorne, wir haben ja kein Buch über Impfschäden geschrieben. Wenn es das gewesen wäre, dann hätten wir ganz andere Schwerpunkte gesetzt. Und dann muss man sich eben entscheiden, dient das dem Buch? Können wir dem überhaupt gerecht werden? Und in dem Fall konnten wir dem gar nicht gerecht werden. Und dann muss man sich davon verabschieden. Und das schreibt bitte mit, wenn ihr solche Fragen habt, dient es deinem Buch? Auch wenn du denkst, oh, das ist jetzt aber so wichtig und ich möchte mich aber hier nicht von meinen Lieblingen und von meinen Lieblingsseiten, bleibt man beim Thema oder schweift man zu weit ab? Dafür müssen auch Buchcoaches sozusagen dann immer einen harten Blick haben. Einen harten Blick habe ich auch immer bei der Professionalität. Weil das ist, also wird ein Buch veröffentlicht, oder wird es nicht veröffentlicht? Das sind ist eine wichtige Unterscheidung. Und natürlich würde man jetzt zum Beispiel einen Verlag finden, dann kümmert sich der Verlag um das Cover und um den Vertrieb und um diese ganze Entwicklung. Und dann kommt auch noch mal ein Fachlektorat, noch mal ein Korrektorat, also eine fleißige Horde von Menschen, die dann die ganzen Fehler rausfrickeln und beziehungsweise mit KI dann rausfrickeln lassen. Aber was ist eigentlich auch eine Spezialität von mir? Bei mir gibt es keine hässlichen Bücher. Das ist eine steile und kühne Behauptung. Aber ich kann euch sagen, hässliche Bücher haben auf dem hart umkämpften Buchmarkt keine Chance. Und das ist eine Tatsache. Wenn also ich Menschen und die vorwiegenden Menschen, die ich bei Buchbegleitung sozusagen begleite, die veröffentlichen als Self-Publisher und weil sie eben auch nicht die 3 Jahre warten wollen oder das Buch einfach auch nicht für den Buchmarkt in dem Sinne gedacht ist und trotzdem, wenn man auf dem hart umkämpften Buchmarkt, wenn ich damit Geld verdienen möchte, wenn ich mit einem Buch Geld verdienen möchte oder auch nur für sich, dann muss das Buch hübsch sein und es muss professionell sein. Das sind zwei wichtige Dinge. Ein Buch soll nicht aussehen wie Malen nach Zahlen oder vor Rechtschreibfehlern strotzen oder ein hässliches Cover haben. Da kriege ich die Krise. Da kriege ich die Krise. Und außerdem weiß ich, dass jeder von euch, der dann ein Buch machen will, der trägt auch schon die Optik ein bisschen im Herzen. Und das ist auch einer meiner wichtigen Aufgaben, nicht mein Geschmack im Coverbereich euch überzustülpen, sondern mit dir zu erarbeiten, welches Cover trägst du denn in dir und was ist tragbar und was ist professionell und was ist eben nicht hässlich? Warum sage ich das eigentlich so? Also erstmal habe ich aufgrund meiner Vergangenheit als Journalistin und Fotografin und ich Layout-Entwicklung für ein Landmagazin, bin ich auch sehr visuell geprägt. Ich habe eine große Liebe zur Coverentwicklung. Ich habe da einfach Spaß dran. Und weswegen sage ich immer Coverentwicklung? Weil dieser Prozess ist ebenfalls ein sehr großer. Es ist nicht einfach, wir machen ein Cover, sondern es ist ein kreativer Prozess dorthin. Und wie kommt man denn überhaupt in diesem Prozess weiter? Man muss sich mit den Trends auseinandersetzen, die gerade im Buchmarkt zum Beispiel herrschen, in der Buchwelt. Man muss gleichwohl herausfinden, was die Autorin selber sich wünscht und was zum Genre passt. Und ich sage jetzt mal, wenn du nicht gerade eine Designerin bist, also und mit solchen Tools, wie schon genannt, InDesign und Co. Vertraut bist, dann sag ich mal, Finger weg vom selber basteln. Ich sehe, man sieht, Leser sehen, ob Cover selber gebastelt sind oder wenn es beliebig ist oder hässlich. Ich sage es, wie es ist. Und hässliche Bücher bleiben liegen. Hässliche Bücher werden nicht gesehen. Es ist das Gesicht deines Buches. Bei aller Liebe, du arbeitest doch nicht 1 Jahr und 1,5 Jahre daran. Und dann hat dein Buch ein hässliches Gesicht. Und ja, es ist nicht jeder Designer und es hat auch nicht jeder ein Designverständnis, was überhaupt nicht schlimm ist. Und dann muss man wirklich andere Pros zu Hilfe nehmen. Und es gibt da nicht nur den optischen Teil, sondern auch den technischen Teil. Denn ein Cover besteht ja nicht nur aus einer Vorderseite, sondern einer Rückseite und einem Buchrücken. Und wenn ich bei BOD oder bei einem anderen Distributor etwas hochladen möchte, ein Cover, dann muss das das Gesamtteil sein und nicht nur ein Einzelstück. Und da kommen wir Auch schon zum Thema Canva. Zu mir kommen oft Leute, oh, ich liebe Canva. Das ist ja so ein Design-Tool. Und ich liebe Canva auch. Ja, großartig. I love it für meine Online. Für das Cover vom Podcast Schreibflausch. Ja, ist auch bei Canva entstanden. Oder für meine Social-Media-Posts. Oder auch für Workbooks im Online-Business-Bereich. Super, ganz schön. Aber warum ist denn Canva nicht für den professionellen Buchsatz geeignet? Das liegt unter anderem, wie schon erwähnt, an dieser Covergeschichte zum Beispiel, ne, weil das ist bei Canva nicht möglich, so ein ganzes Ding herzustellen, Vorderrückseite und Buchrücken in einem Stück. Das ist der eine Punkt. Und eine noch ganz große Schwäche von Canva ist, dass nicht zwei Seiten nebeneinander gestaltet werden können. Und warum ist denn das so wichtig? Das hat was mit dem Buchsatz zu tun und zum Beispiel auch mit dem Durchschuss. Also, wenn ihr mal ein Buch aufklappt, dann seht ihr ein gut gemachtes Buch. Da liegen die beiden Seiten, also die Sätze liegen auf einer Ebene. Und nicht verschoben. Und das ist nur mit professionellen Design-Tools möglich. Auch alle Elemente, zum Beispiel bei einem Ratgeber, die sind alle final miteinander verknüpft, aber sie bestanden mal aus Tausenden von Einzelteilen. Und das ist eine sehr große Frickelarbeit. Diese Einzelteile zu etwas zusammenfließen zu lassen, was dann harmonisch und perfekt aussieht. Und dafür ist Canva eben nicht das geeignete Tool. So, ich fasse nochmal zusammen. Dafür sorge ich auch als Buchcoach. Bücher müssen professionell aussehen und rüberkommen. Also möglichst wenig Rechtschreibfehler. Die müssen einen ordentlichen Buchsatz haben und ein wunderschönes Cover. Mache ich das eigentlich alles alleine? Nein, also ich kann ein Korrektorat machen, ein Lektorat und einen einfachen, ich sage jetzt mal, einen einfachen Buchsatz, den kann ich auch sogar noch machen. Also wenn es sich um einen Roman handelt oder ein Memoir, eine Biografie, wo also vom Design her wenig Elemente irgendwie verändert werden müssen und nicht große Zeichnungen, Illustrationen und so weiter. Aber da hört es auch schon auf, alles darüber hinaus, da arbeite ich eben mit Michael zusammen, der macht unsere Cover, ich mache mit meinen Kunden die Cover-Entwicklungsarbeit und dann holen wir Michael ins Boot. Warum macht er das dann nicht gleich? Weil, warum mache ich noch diesen Vorbereitungsteil? Das liegt auch daran, dass ich ja intensiv mit den Menschen schon arbeite und da fließen all diese Erkenntnisse dieser Zusammenarbeit, die fließen dort hinein. Und diesen Teil übernehme ich dann sozusagen einfach für Michael. Deswegen können wir dann mit ihm schon mit diesen Erkenntnissen hingehen und daraus können dann seine Vorschläge entstehen. Das ist praktisch die Vorarbeit. Und er kommt auch ins Spiel, wenn wir eben professionellen Buchsatz brauchen für Kochbücher, für Ratgeber, für Hasse nicht gesehen. Gehen wir mal ein Stück weiter. Nochmal zusammengefasst, Bücher müssen professionell aussehen und rüberkommen. Wenn ich jetzt hier auf meine Beispiele schaue, ich habe hier einen Gesundheitsratgeber, meine Ex-Gebärmutter von Isabel Reusser. Das ist ein autobiografischer Ratgeber. Ich habe ein Memoir, eben Niemand sieht den Himmel so wie du, Lorne, von Mein Sohn von Dörte Thomsen. Mit 460 Seiten das stärkste Buch, das dickste Buch. Ich habe hier ein Kochbuch, Herzlieb und Hügelig von Michaela Lühr, die nordfriesische und dänische Landküche. Und ich habe hier von Petra Rolfs von Mäh und Mehr ein ganz frisches noch, Geschichten und Tipps aus der Deichschäferei. Nordseeurlaub mit Augenzwinkern. So, all diese, das sind ja total unterschiedliche Bücher. Und die Voraussetzungen, was also meine Aufgabe war, waren auch total unterschiedlich. Ich sag jetzt mal, die intensivste und schwerste Arbeit war natürlich Niemand sieht den Himmel so wie du von Lorne. Dörte kam mit einem fertigen Buch und wir haben das nochmal neu bearbeitet und ergänzt. Und zum Beispiel war an ihrem Coverprozess auch ihre Tochter beteiligt, was dieser Zusammenarbeit auch nochmal so eine schöne Komponente gegeben hat, weil die Familie, die eben den Sohn und den Bruder verloren haben, auf diesem Weg in dieser Zusammenarbeit einfach auch nochmal in der Trauerarbeit zusammen nochmal enger wieder das angegangen sind, diesen Trauerprozess. Und das hat einfach auch noch mal eine ganz andere Komponente. Dörte selber hat auch von sich gesagt, sie sieht sich nicht als Technik-Pro. Und hier habe ich zum Beispiel sehr stark auch die Korrekturarbeiten übernommen, weil, wie man sich vorstellen kann, sie war einfach auch mit emotional tief, tief im Prozess, das ist eine große auch Kraftanstrengung. Und dann war das gut, dass sie auch sich auf diesen Teil konzentriert hat. Dann kann man nicht noch alles nebenbei so machen. Ne, dann ist man so gefordert, emotional und kräftemäßig. Und diesen Teil habe ich dann zum Beispiel übernommen. Und ich habe vorhin ja auch gesagt, was mag ich denn eigentlich, welchen Teil mag ich so gerne in einer Buchbegleitung? Ich mag eigentlich alle Teile. Und zum Beispiel bin ich mental natürlich bei einer Buchbegleitung im biografischen Teil intensiver gefordert. Also das geht ja auch an mir nicht spurlos vorbei. Und dann ist zum Beispiel, sind die Korrekturarbeiten, also sind eine Art wie eine Erholungsinsel. Also ich kann dann ganz in Ruhe Fehler eliminieren, ganz in Ruhe und hier für mich, bei mir finde ich Fehler und mit jedem gefundenen Fehler ist es einfach ein schönes Gefühl, einem Buch wieder zu einem bisschen mehr Professionalität geholfen zu haben. Also ich mag sowohl bei meinem Buchcoaching das Gegenüber, also das Beraten, das Begleiten, aber die einsame Arbeit an den Texten und das Schleifen und das Verändern, das Verbessern, das ist ein ganz schönes Gegenstück dazu, weil ihr könnt euch vorstellen, dass diese Arbeit als Buchcoach eben auch sehr intensiv und sehr dicht ist und auch natürlich von mir Kraft und Energie fordert. Und dieser andere Teil, der ist ein bisschen so ein bisschen, ja, zum Luft holen, zum Sacken lassen, zum Verarbeiten und auch nochmal den Abstand und die Konzentration, den Fokus auf die Texte zu haben. Wo wir gerade beim biografischen Schreiben sind, das ist mit Sicherheit, wenn ich auf all diese Buchcoaches gucke oder wir uns ein bisschen, wo sind denn unsere Schwerpunkte, dann ist mit Sicherheit das eins meiner Schwerpunkte, das biografische Schreiben. Weil nicht jeder Buchcoach begleitet bei Themen wie Suizid, Verlust eines geliebten Kindes, schwere Erkrankung, tiefe Krisen, Vernachlässigung oder andere Krebserkrankungen und andere Themen. Das möchte nicht jeder, das kann nicht jeder. Und dafür eignen sich auch nicht immer große Gruppenprogramme, das muss man einfach sagen. Das sind tiefe Auseinandersetzungen, die auch Anteile des therapeutischen Schreibens beinhalten. Und das ist für mich auch nur möglich mit meiner Ausbildung mit meiner Erfahrung und mit meinem eigenen Erleben. Also ich spreche ja hier immer sehr offen auch über das, was mir so im Leben widerfahren ist. Und natürlich, ich hatte selber eine Krebserkrankung. Wenn dann Menschen mit mir über ihre Krebserkrankung schreiben, ja, dann bringe ich einen etwas anderen Erfahrungshorizont mit. Oder, das ist vielleicht auch ganz interessant bei Ghostwriting, Projekten. Da müsst ihr euch vorstellen, da sind Menschen, die mir sehr schwere Geschichten, ihr schweres Leben anvertrauen und die haben vielleicht in ihrem ganzen Leben noch nie mit jemand anderem darüber gesprochen. Also im Prozess kommen da Dinge ans Licht und ich habe auch eine große Verantwortung, weil ich ja das Buch schreibe, für diese Biografie dieses Menschen. Also ich muss dann auch wirklich ganz scharf schauen, was müssen wir denn weglassen? Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, eben ja, auch bei den anderen. Was darf gar nicht ans Licht? Was, wie können, kann das auch geschrieben werden? Wie können tiefe, schwierige Dinge ausgedrückt werden? Gerade wenn andere auch daran beteiligt sind. Eine Biografie, da sind immer andere Menschen beteiligt. Es geht ja auch um die Wahrung von Persönlichkeitsrechten. Es geht um juristische Dinge. Es geht um intime Dinge. Und all das sind auch wichtige Bestandteile, die ein Buchcoach irgendwie im Blick haben muss. Und das geht, ich sage jetzt mal, warum das ein Schwerpunkt meiner Arbeit geworden ist. Das hat sich sozusagen im Laufe meines Berufslebens ergeben und spannenderweise alle diese Stufen meines Berufslebens, nämlich angefangen als Journalistin, auch als Lokaljournalistin, schon die ersten Geschichten über und mit Menschen zu schreiben und da auch schon festzustellen, das ist meine Hingabe, mein Weg, meine Leidenschaft, über Menschen, mit Menschen zu schreiben. Also das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch meine 30-jährige Schreibkarriere. Aber eben auch zu erkennen, ich habe das Stichwort therapeutisches Schreiben genannt. Ich muss auch erkennen, wo meine Grenzen sind, und wo die Person, die mir gegenüber sitzt, andere Hilfe braucht. Weil wir öffnen beim Schreiben auch Büchsen von der Pandora. Das ist gar keine Frage. Und das Schreiben solcher Geschichten, das nimmt mit. Das geht emotional ganz tief. Man hat auch Tage, wo man sich schlecht fühlt, wo geweint wird. Und da gilt es ganz behutsam, mit umzugehen und wachsam zu schauen, wo ist meine Aufgabe als Buchcoach auch, wo gibt es die Grenze, denn ich bin keine Therapeutin. Man kann mit mir therapeutisch schreiben, aber ich bin keine Therapeutin. Wo braucht dieser Mensch unter Umständen eine andere Hilfe und das auch anzusprechen? Das ist der Unterschied zwischen Coaching und Therapie. Das finde ich vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Und bei Biografie denken viele oft sehr an die schweren Komponenten, aber spannenderweise kann das biografische Schreiben auch wunderbar mit in die Sach- und Bücher oder Ratgeber mit einfließen. Weil das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, bei dem ich sozusagen dir auf die Sprünge helfe mit deinem Projekt. Was unterscheidet denn dein Buch von einem anderen, was es vielleicht schon thematisch gibt? Und das ist immer deine Geschichte. Und die ist einfach einzigartig. Jeder, der zu mir kommt und sagt, oh, es gibt aber schon so viele Krebsgeschichten, Diätbücher oder dies und das. Nein, es ist deine Geschichte. Und wie können wir deinen Erfahrungshorizont in dein Werk einbringen? Und Ich schaue eben auch noch mal, was mein größtes Talent in diesem Prozess ist, dann wahrscheinlich ganz individuell dich dabei zu begleiten, egal wie schwer das Thema ist. Ne? Also kommen wir aber noch mal zurück zu den vier vorgestellten Buchprojekten, während wir eben bei Lorne einfach das Buch wirklich auch nochmal neu aufgesetzt haben, ich viel Korrekturarbeit gemacht habe und die Coverentwicklungsarbeit ist zum Beispiel bei Meine Ex-Gebärmutter von Isabel Reusser, die ist auch ein schönes Beispiel, weil die kam zu mir und sagte, ich kann nicht schreiben. Und sie wollte dieses Schreiben lernen eigentlich für etwas anderes nutzen. Aber dann ist doch der Wunsch in ihr entstanden, ich möchte jetzt mal ein Buch schreiben. Und wir haben die ersten 3 Monate tatsächlich damit verbracht, 2 andere Genres zu bearbeiten. Das stellte sich alles als irgendwie knifflig raus. Und dann also jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, fiel ihr Thema ihr in den Schoß. Denn bei ihr stand die Entfernung der Gebärmutter an. Und sie sagte, weißt du was, Alexandra, das ist jetzt mein Thema. Und da siehst du auch mal, das ist auch ein Spruch, den ich immer wieder sage. Es kommt am Ende nie das Buch raus, was du im Kopf hattest, als du bei mir angefangen hast. Wird immer ein anderes Buch. Woran liegt denn das jetzt schon wieder? Das liegt daran, weil du ja einfach diese ganzen Kenntnisse vorher nicht hast und weil du einfach von deinem Startpunkt aus losgehst und du die ganzen Möglichkeiten eben gar nicht kennst. Und und auch dein Sein, deine inneren Leitgedanken zum Buch, die verändern sich einfach im Laufe dieses kreativen Schaffensprozesses. Du wirst mutiger, du wirst offener. Wir öffnen sehr viele Erinnerungsschubladen, von denen du nicht mal weißt, dass die noch existieren. Auch das ist ein Faszinosum in diesem Prozess. Und so kann man eben sagen, auch zu Isabels Buch, diese 3 Monate, die waren so wichtig, weil man eben manchmal erst gerade am Anfang ein bisschen frickeln muss. Was soll es denn werden? Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und als dann die Idee dazu kam, so, ich habe der Impuls, über die eigene Gebärmutterentfernung zu schreiben, die bedeutete auch, oder das wurde besonders gefördert auch darum, dass sie überhaupt kein Infomaterial für ihre eigene Operation gefunden hat. Und da hat sie gesagt, ich muss das Buch schreiben, weil das hätte ich mir gewünscht. Und dann war es eine Entwicklungsgeschichte, eben zu schauen, so, warum wird es denn dieses Buch und was soll dieses Buch denn beinhalten? Und so ist es eben nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern wir haben dann erarbeitet, was könnte das Buch denn wertvoller machen? Nicht, dass ihre Geschichte nicht schon wertvoll genug ist, aber noch wertvoller wurde es eben dadurch, dass ihre operierende Ärztin den medizinischen Teil dabei getragen hat, dass wir Interviews, dass sie gemacht hat mit Osteopathen, mit einer Sexualtherapeutin, weil schließlich wird ja ein Organ entnommen. Also das macht ja was im Kopf, das macht was im Körper, das verändert eine ganze Menge. Und wir haben auch noch andere betroffene Frauen zu Wort kommen lassen, weil jede Krankengeschichte natürlich auch sehr individuell ist. Und dann überlegen wir gerade bei Ratgebern auch immer, welche Elemente würden dem Buch denn gut tun? Und so hat zum Beispiel Isabel eine Checkliste für Mütter entworfen, die ihre Familie darauf vorbereiten kann, was sie denn alles machen müssen, tun sollten, wenn sie dann 6 Wochen nicht schwer tragen darf und so weiter. Kommen wir zum Kochbuch, was ich hier liegen habe. Herzlieb und hügelig. Ausgehend war ein sehr erfolgreicher Foodblog. Es geht hier um nordfriesische und dänische Landküche. Und Dieser Foodblog von Michaela Lühr, der sollte halt jetzt auch in irgendeiner Form in Buchform erscheinen. So, und jetzt sind wir beim schweren Thema Kochbuch oder beziehungsweise Fotografien. Und ich sag euch, ein gutes Kochbuch braucht sehr gute Fotografien. Und meistens nein, die kann man nicht selber machen. Let it go. Und da kommt zum Beispiel doch zum Tragen, und so habe ich im Grunde genommen Michaela Lühr auch kennengelernt. Ich habe hier für ein Landmagazin in Schleswig-Holstein gearbeitet und so bin ich hier ziemlich viel rumgekommen. Und ich durfte mit sehr vielen tollen Kollegen arbeiten, die einfach ausgezeichnete Fotografen sind. Also wir haben ja zum Beispiel tolle Häuser vorgestellt, Wohnreportagen gemacht und so weiter. Und das heißt, die Konzeption von so einem Buch oder von so einer Reportage, die läuft eben auch ein bisschen anders. Wie schafft man Harmonie? Also für gute Bilder braucht man einen guten Fotografen, man braucht eine Konzeption. Welche Motive werden denn überhaupt gebraucht? Und auch als Ghostwriterin für Gräfe und Unzer oder für Zabert und Sandmann, also wenn ich für Fitness-Influencer die Bücher, auch da gibt es immer ein Shooting und das Shooting, welche Motive für das Buch gebraucht wird, es gibt oft einen Sportteil mit Übung, es gibt Rezepte, das wird konzipiert und muss sich vorher sehr gut überlegt werden, weil Time is Money und sowas wird an einem oder höchstens 2 Tagen durchgeschootet. Und das muss alles hintereinander weggemacht werden. Und das ist eben, das war ein Teil meiner Aufgabe als Buchcoach, die Orga des Shootings, den Fotografen zu briefen, die sogar die Accessoires für die Bildsprache zusammenzustellen. Ich bin mit Michaela auch vorher einkaufen gegangen, weil wenn etwas harmonisch aussehen soll, wie sind die Farben sortiert? Was ist Schwerpunkt für dieses Buch? Was sieht hübsch aus? Wie können wir auch im Self-Publishing es schaffen, dass da nicht 300 farbige Bilder sind? Das kostet nämlich viel Marge, sondern ein fröhliches, ansehnliches, harmonisches Buch zu machen, aber was auch wirtschaftlich irgendwie sich rechnet. Buchkalkulation gehört auch zu meinen Aufgaben, was ich mit euch mache. Ne? Weil das ja eine Sache, oh, was finde ich schön und was möchte ich machen, aber was ist denn technisch und finanziell überhaupt umsetzbar? Wie teuer darf denn ein Buch werden, damit die Leute das überhaupt noch kaufen? Ne? Und wie muss die Druckqualität sein und so weiter und so weiter. Also ihr merkt, ich komme hier von Höchstchen auf Stöckchen. Das andere Buch, das humorvolle Reisebuch mit von Mäh und Meer, Geschichten und Tipps aus der Deichschäferei. Auch da, die Petra Rolfs, die schreibt selber sehr schöne, humorvolle Geschichten. Sie hat einen Ferienbetrieb, einen sehr großen hier in Dithmarschen an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein. Und die hat schon ganz viel mitgebracht. Aber auch hier galt es zum Beispiel für mich, wie soll das denn aussehen? Also Petra hatte eine ganz andere Vorstellung von der Optik. Und die habe ich ihr sozusagen leider sozusagen relativ schnell ausgeredet. Und heute sind wir so verliebt in das Cover von Mäh und Meer. Und daraus ist eben auch die Innengestaltung gekommen. Das ist eben, das heißt ja Nordseeurlaub mit Augenzwinkern. Es sind eben Geschichten, die sie selber mit Urlaubsgästen erlebt hat. Und die, sie haben ja nicht nur einen Ferienbetrieb, sondern es ist auch ein landwirtschaftlicher Betrieb. Sie sind Deichschäfer in x-ter Generation und wir schreiben viel über Schafe, auch wirklich lustige Dinge. Und das ist überhaupt kein landesüblicher Nordsee-Humor, Ratgeber, wo man jetzt sagt, da musst du Kaffee trinken gehen, sondern das ist etwas, um sich in die Nordsee und in die Schäfereien zu verlieben und auch mal darüber zu schmunzeln, über Möwen, die die Fischbrötchen klauen oder wo man den Sand überall findet. Und das ist auch ein schönes Kontrastprogramm, mal an so einem wirklich fröhlichen Buch, wo wir in die Gestaltungsfreude gehen, wo wir ein Schäfchenzählen eingearbeitet haben. Da sind die Seitenzahlen mit Yoga-Schafen und so weiter. Also da entsteht eben eine ganz andere kreative Prozess. Und so unterschiedlich sind die Herausforderungen, die eben jedes Buch so mit sich bringt. So, jetzt habe ich aber ganz schön viel gesabbelt. Ich glaube, ich habe euch mit vielen Infos hier versorgt. Wenn du im Anschluss, wenn du selber noch Fragen auch dazu hast, wenn etwas offen geblieben ist, was macht denn ein Buchcoach? Ich hoffe, dass meine Arbeit ein bisschen durchsichtiger geworden ist und gleichzeitig du viel über den Buchprozess erfahren hast. Aber wenn du auch etwas in der, ein Buch oder ein Schreibprojekt im Herzen trägst oder sogar schon in der Schublade liegen hast, dann ist vielleicht die kommende Runde der Schreib-WG etwas für dich. Das ist mein begleitetes Gruppenprogramm. Das geht jetzt am 6. November los und geht mit einer Weihnachts- und Umsetzungspause bis zum 12. Februar. Also roundabout 3 Monate. Wenn dich das interessiert, ich verlinke das in den Shownotes. Also ich erzähle dir noch mal ein bisschen was über die Schreib-WG. Wir treffen uns wöchentlich im Zoom-Call. Du bringst deine Buch- oder Schreibidee mit. Das ist auch was für Leute, die jetzt nicht unbedingt sofort ans Buchschreiben denken, sondern die einfach besser und emotionaler und leichter schreiben wollen oder die sogar ein anderes Schreibprojekt haben, also vielleicht ihre Webseitentexte überarbeiten oder bessere Newsletter schreiben oder auch da eine Struktur und einen neuen, emotionaleren Zugang dazu zu finden. Also, wir treffen uns wöchentlich eben im Zoom-Call. Es gibt aber auch einen eigenen Kursbereich, in den du jederzeit Tag und Nacht 24/7 reingehen kannst. Da findest du ganz viele Materialien, also rund auch um alle Themen rund ums Schreiben, ums Veröffentlichen oder wie eben aus dem Manuskript ein Buch wird und so weiter. Es gibt Schreibaufgaben und in den Calls gibt es nicht nur Feedback in der Gruppe, sondern auch persönlich von mir. Du kannst mir 10 Seiten deiner Texte schicken und dann kriegst du richtig schriftliches Feedback. Ihr könnt gegenseitig auch eure Texte hochladen und lesen. Und in dieser Runde gibt es tatsächlich diese Besonderheit. Im Frühjahr hatte ich ja den, nein, im Winter, Januar, Februar, hatte ich meine erste Runde der Schreib-WG und da haben wir einfach 9 Wochen durchgearbeitet. Aber jetzt durch die Weihnachtspause gibt es zum ersten Mal diese Unterbrechung. Na, also es gibt einen ersten Teil, 5 Wochen treffen wir uns wöchentlich vor Weihnachten, vom 6. November bis Anfang Dezember. Dann machen wir eine Pause. Und zwar bis zur 3. Januarwoche und dann machen wir weiter. Weil ganz ehrlich, ich bin auch eine Mutter, mittlerweile bin ich eine Oma und ich weiß, dass alle vor Weihnachten, um Weihnachten und so weiter sowieso entweder dem Wahnsinn entgegensehen oder sie haben versehentlich auch mehr Zeit. Und ich wollte einfach ein bisschen mehr Umsetzungszeit da reinbringen. Und meistens nämlich nach Weihnachten kommt vielleicht auch bei den geplagten Müttern ein bisschen die Ruhe oder wo eben nicht so viele andere Termine sind. Und dann ist das auch eine wunderbare Zeit, wo man dann ganz sich zugewandt eben auch sich seinem Buchprojekt widmen kann. So, schafft man denn in 3 Monaten ein Buch fertig? Wohl nicht. Aber du hast ja jetzt die ganze Zeit gehört, wie viele Anteile dieser Prozess beinhaltet und auch wo, an welchen Stellen es wichtige Entscheidungen zu treffen gibt. Also die 3 Monate sind auf jeden Fall unbedingt dazu geeignet, um überhaupt einen Grundstein für dein Buchprojekt zu legen, die Anfänge zu machen, Entscheidungen zu treffen, dich zu üben in den Texten und in den Möglichkeiten und dich mit den anderen eben auch auszutauschen. Zu hören, wie machen die das denn? Das ist auch, denke ich, eine große Stärke. Und ergänzen kannst du das eben mit dem Kursbereich und den Aufzeichnungen von den Calls. Also darauf hast du auch später noch Zugriff. Das ist dann nicht einfach alles vorbei. Wenn du jetzt diese Folge aber erst später hörst, also nein, erstmal verlinke ich die Seite mit all den Infos und auch den Preisen. Es gibt auch 2 verschiedene Varianten. Du kannst nämlich einmal nur das Gruppenprogramm wählen, aber auch gibt es nochmal ein Paket mit 5 Einzelstunden mit mir. Das verlinke ich hier in den Shownotes. Punkt 1. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir doch eine Mail unter alexandra.brosowski@web.de. Dann können wir uns auch noch mal persönlich kennenlernen und noch mal checken, ob das was für dich ist oder ob du doch eher für die Einzelbetreuung, die Einzelarbeit mit mir, ob das besser für dich ist. Oder du hörst diese Folge erst später, nämlich nach dem 6. November. Dann findest du bestimmt den gleichen Link. Dann gibt es eine Warteliste, wo man sich dann zur nächsten Runde eintragen kann. Schreib mir einfach eine Mail und wir finden einen Weg. Schreib-WG. Genau, mein Gruppenprogramm. Wenn du also Bock hast zu schreiben, du bist herzlich eingeladen. So, und jetzt fehlt natürlich noch die Auflösung. Auf welchem Platz ist denn die Frau Brosowski unter den 84 Nominierten gelandet? Und ich bin wirklich sehr bewegt und stolz, denn es ist Platz 9 geworden. 9 von 84. Also ich bin fast hinten runtergefallen. Und natürlich habe ich zwischendurch auch mal so ein Gefussel im Kopf gehabt. Oh Gott, kann man das gewinnen? Natürlich wäre das schön. Aber ich will noch mal dazu sagen, ich hatte ja nun wirklich eine sehr lange krankheitsbedingte Pause. Ohne Marketing, ohne PR-Feuerwerk, ohne großes Team. Und ich habe nicht mehr arbeiten können. Ne? Also durch meine Depression und meinen Burnout hatte ich alles aufgegeben. Also ich war vorher auch schon sehr erfolgreich mit großen Programmen. Ich habe als Ghostwriterin für große Verlage geschrieben und das war einfach plötzlich nicht mehr möglich. Ich musste das aufgeben. Das war auch hart. Es hat auch was mit Scheitern zu tun. Es hat was, oh, mit Scham. Ja, wenn man ein Buchprojekt absagen muss, weil man einfach nicht mehr kann, das ist ja keine Witzigkeit, ne? Wenn man Honorare zurückzahlen muss und man denkt, alles klar, bin jetzt erledigt für alle Zeiten und ich bin so abgeschmiert und nichts ging mehr. Das war eine wirklich schwere Zeit. Wobei ich auch eben sagen muss, phasenweise dachte ich, dass ich nie mehr arbeiten kann, nichts mehr schaffe. Und eine Depression, die flüstert dir ja auch so fiese Sachen zu wie, wer will schon mit dir arbeiten? Du kannst das gar nicht. Du bist die letzte Lusche. Und was natürlich nicht stimmt, aber wenn man so krank ist, kann man das einfach nicht glauben. Und ich bin froh, dass ich diesen Stimmen nicht mehr zuhöre und dass ich wieder gesund geworden bin und dass ich nach 8 Monaten weg vom Fenster auch ganz zaghaft wieder aufgestanden bin. Und ich dann auch wieder fühlen konnte, Was? Doch, nein, du bist nicht die letzte Lusche und du hast Talent und ich kenne meine Talente und ich weiß aber auch heute, dass der leise und innige Weg in der Zusammenarbeit, dass das mein Weg ist. Also ich mache nicht mehr riesige Gruppenprogramme und ich mache schon gar nicht alles gleichzeitig, also Ghostwriting und dies und das und jenes und das ist auch ein wichtiger Teil. Meine Schreib-WGs sind zeitlich jetzt begrenzt und sie sind eher in kleinen Gruppen. Und das tut uns allen sehr gut. Und ich finde es nochmal wichtig, das auch so zu erwähnen. Ich bin da sehr offen. Und wenn es dir nämlich gerade nicht gut geht und du an dir zweifelst, egal jetzt in welchem Job oder in welchem Kontext, dann sende ich dir einfach diese Botschaft. Es geht immer weiter. Erst gesund werden, aufräumen, den eigenen Weg finden und wieder aufstehen. Einfach weitermachen und aufstehen. Das ist doch irgendwie auch ein guter, fast vorletzter Satz. Ich möchte auch auf diesem Weg auch noch mal tausendmal Danke sagen, dass ihr hier seid, dass ihr mir zuhört, dass ihr für mich abgestimmt habt, dass ihr mein Newsletter lest, dass so viele an mich geglaubt haben, obwohl ich ja eben schon noch so lange weg war. Und das ist ein Teil, der berührt mich ganz tief und deswegen ist dieser 9. Platz für mich auch so besonders und so, oh, also da könnte ich gerade wieder, ne? Aber das lasse ich jetzt. Ich denke, das reicht für heute. Aber es ist mir ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen, dass ich jeden da draußen sehe und mich über jeden freue. Und es sind oft gar nicht die großen Zahlen, sondern es ist jeder und jede Einzelne. Wenn euch der Schreibflausch gefällt, dann lasst mir doch auch gerne eine Bewertung da, sei es ein paar schöne Sternchen. Und wenn du richtig Bock hast, dann schreibst du sogar ein paar Zeilen. Da würde ich mich total freuen. Und es hilft nämlich auch, dass er mehr Menschen vorgeschlagen wird. Und die können vielleicht auch was für sich, für ihr Schreiben mitnehmen. In dem Sinne, pass schön auf dich auf, bleib gesund und ich freue mich auf die nächste Folge im Schreibflausch. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch in der Schreib-WG. Hab's gut und tschüss.